der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Gerald Hensel von der Marketingberatung Superspring. Herzlich willkommen, Gerald.
Guten Tag.
Ich freue mich so wahnsinnig, dass du hier bist. Wir werden heute über ein ernstes, zumindest nicht oberflächliches Thema sprechen. Wir wollen uns nämlich der Frage widmen, kann man die Marketing-Transformation nutzen für eine bessere oder mindestens weniger schlechte Welt? Oder anders gesagt, welche Verantwortung tragen wir eigentlich als Teilnehmer in diesem Marketing-Zirkus, wenn es darum geht, ethisches Handeln in diesem Zirkus zwischen Plattformökonomie, Dienstleistungen und Advertising, um sich möglichst ja, ethisch, also darüber kann man sich streiten, was ist eigentlich ethisches Handeln, aber ich fand diese Betrachtung weniger schlecht oder zumindest Schlechtes zu verhindern, sehr, sehr passend. Bevor wir loslegen, lieber Gerald, stell dich doch mal kurz selbst vor.
Mein Name ist Gerald Hensel. Ich bin erschreckenderweise 46 Jahre alt, habe die letzten 25 Jahre in Marketing und Werbung meistens zugebracht, bin profan gesagt ganz klassisch ausgebildeter Werbekaufmann, habe dann Politik studiert, ein bisschen Geschichte dabei, ein bisschen Germanistik, also die berühmte brotlose Kunst, über die wir heute auch ein bisschen reden werden, war dazwischen aber immer auch kreativer, später dann UXer und bin seit 15 Jahren im weiteren Bereich von Marketingstrategie tätig, also den Job nennt man üblicherweise in Agenturen Planner, aber das ist im Prinzip eine strategische Beratungsrolle, die ich über die letzten Jahre, anderthalb Jahrzehnte in verschiedenen Agenturen, in Startups und Consultancies ausgeführt habe.
Du bist also zweifelsfrei bist du ein sehr professioneller Teilnehmer in diesem Marketing-Zirkus. Du bist mir aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, schon sehr, sehr lange her, weil du einer bist, der ein sehr, sehr breites und tiefes Wissen hast und insbesondere hast du ein tiefes Wissen im Bereich Politik, Gesellschaft und Geschichte und hast das, wie ich finde, super gut kombiniert. Du wirst ja sicherlich über ein paar Initiativen gleich sprechen. Für mich bist du die Go-To-Adresse, wenn es darum geht, wie kann man eigentlich ethisches Handeln und Marketing und Medien irgendwie zusammenbringen. Wir führen schon länger so eine Art, ich würde sagen, Brieffreundschaft, nur genau. über digitale Medien. Erzähl doch mal kurz so die wesentlichen Projekte, die du in letzter Zeit aufgegleist hast. Du bist ja für manche ja schon für Insider bist du ja schon ein richtiger Promi.
Ja, und manche halten mich auch für einen richtig schrecklichen Menschen. Das ist ja, das glaube ich auch. Ich hab mir ja nicht nur Freunde in meinem Leben gemacht, das ist auch gut so. Ebenso bei der Eigenvorstellung kam es ja schon ein bisschen raus. Ich habe aus Versehen so zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das eine ist, ich bin Marketingmensch. Ich helfe gerne mit guten Stories, gute Marken aufzubauen und Produkte verkaufen. Das mag ich gerne. Und das andere Herz, was in meiner Brust pocht, das ist halt einfach, ich bin ein Politik-Nerd, könnte man sagen. Ich habe das studiert. Ich liebe Historie. Ich finde das toll und habe nie irgendwie den Wunsch gehabt, beide Welten zwingend zu verbinden, bis es dann irgendwann aus Versehen passierte, so ein bisschen. Das geschah 2016. Die Geschichte werden einige kennen. Da habe ich bei Scholz und Friends als ein leitender, mittelwichtiger Mensch bei Scholz und Friends eine freche Sache ins Netz gestellt und die Medien- und Marketingleiter Deutschlands gefragt, ob sie denn eigentlich genau wissen, wo sie ihre Banner hinschalten. Mhm. Und das Ganze machte ein klein wenig Wirbel. Das hatte noch einen flotten Hashtag, den ich mir samstagmorgens so im Bett vorm ersten Frühstücksei ausgedacht hatte. Die hieß Kein Geld für Rechts. Und das ging dann so ein bisschen rund. Das ging dann so rund, dass ich einen ganz ordentlichen Shitstorm damals hatte. Es gab viele, die das die Frage gut fanden. Es fühlten sich einige betroffen. Es gab dann einige, die dann auch die Idee hatten, dass man mich jetzt zur Strafe irgendwie aus meinem Job kegeln müsste. Mhm. Das ging dann so weit, dass ich dann am Ende so ungefähr 3 Dutzend Morddrohungen hatte und also tagtäglich mit wüstesten Beschimpfungen, Nötigungen aufgewacht bin und dann irgendwo auch keine Lust mehr hatte, irgendwie tagtäglich mich mit Massenmedien jetzt zu beschäftigen, weil ich ja eigentlich einen Job hatte und ja. Dann ging ja auch erstmal vor. Ich bin dann auch aufgrund des Drucks damals, der auch auf meinem damaligen Arbeitgeber lastete, bin ich aus meinem Job raus. Mhm.
Kannst du, ich weiß, das ist eigentlich schon fast eine alte Kamelle, wenn ich das heute mir so vor Augen führe und ich gerade noch über diesen Hashtag nachgedacht habe, kein Geld für Rechts, da merkt man erstmal, du bist vermutlich auch mal Texter gewesen. Das könnte man ja heute immer noch so stehen lassen. Ne? Die vermutlich warst du deiner Zeit voraus. Die Diskussion haben wir jetzt ein bisschen weiter vorgespult, 6 Jahre später. Wir haben eine Spaltung der Gesellschaft. Es gibt so eine Fake News, ist ja schon fast also ist nicht nur bekannt, sondern fast schon so weit verbreitet, dass man sich damit in weiten Bereichen schon abgefunden hat. Aber polarisierende, irreführende, absichtlich falsche Nachrichten, absichtlich gestreute falsche Nachrichten auf der einen Seite, aber dass man pornografische Inhalte nicht fördert, dass man extreme diskriminierende rechte Inhalte nicht verbreitet, ist ja heute eigentlich Common Sense. Warum, was war denn damals so anders? Gab es das Bewusstsein noch nicht oder?
Ach, es gab mehrere Faktoren damals, glaube ich. Das eine ist, ist ja mittlerweile über 5, 6 Jahre fast her. Mhm. Also einmal gab es das Bewusstsein nicht. Wir reden ja von der Zeit, das war irgendwie kurz nach dem Brexit. Mhm. Also Trump war noch nicht Präsident, glaube ich. Mhm. Und die AfD war eine bisschen spitze bürgerliche Partei. Mhm. Und all diese Dinge. Ja? Und auch das Facebook war ein faszinierendes Social Network, dass ich um Politik keine Gedanken machen musste, die Frage hatte. Mhm.
Breitbart war noch nicht bekannt, ne?
Breitbart kam gerade so ein bisschen, ja. Also das waren ja alles so diese Tage, wo das alles so, wo man plötzlich merkte, okay, das Netz wird jetzt waffenfähig, gell? Mhm. So, und das ist auch nicht so, ich finde es persönlich nicht so wichtig, ob ich das jetzt aus meiner persönlichen Warte so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, oder ob man das könnte man aus einer anderen politischen Warte auch ganz anders formulieren oder anders sehen. Das ist gar nicht der Punkt. Bei mir passierte damals etwas, weil sich Menschen angesprochen fühlten konkret und weil man auch merkte, wie plötzlich zu dieser Zeit, es gibt ja diesen Begriff der Cancel Culture, der üblicherweise so ein bisschen als Kampfbegriff gegenüber der woken linken Bubble, die würden die älteren Herren würden alle rausgecancelt werden, wenn sie nicht die richtigen Sachen sagen. Das macht die rechte Bubble ja genauso. Hat sie immer getan. Das war immer ein Kernbestandteil auch der rechten Blase. Und da gab es in den USA einige bekannte Fälle. Gamergate hieß eines der ersten großen rechten Social-Media-Angriffe auf die linke Blase. Diese Fälle gab es immer weiter danach und ich war ein kleiner, mittlerer Fall davon.
Du bist in meiner Wahrnehmung der erste und auch fast der einzige Fall gewesen, der, ich will nicht sagen, dass du super gestolpert bist, ne? Aber du hast dich exponiert, das ist ja auch eine sehr mutige, du hast ja gesagt, ne? Du warst ja nicht der Chef von Scholz & Friends und bist dann von einem WPP-Holding-Geschäftsführer rausgemacht worden, sondern du hast vorhin selbst gesagt, ne? Normaler
mittleres Management.
Ja. Und hast dich dafür motiviert, vermutlich, weil du selbst für dich eine persönliche ethische Haltung hast und dich das Thema bewegt hat. Du hast ja danach, also man kann ja sagen, ich will auf Hate Aid zu sprechen kommen, das ist vermutlich eine logische Weiterentwicklung aus dieser Erfahrung, oder?
Ja, ich habe irgendwie, in der Zeit habe ich viel gelernt, ich habe unheimlich viel gelernt, aber eine der Sachen, die ich gelernt habe, war, dass die Schwierigkeiten und die Probleme, die im weiteren Umfeld von digitalen Medien, Marketing und Social Networks zumindest zu diesem Zeitpunkt 2016 existierten, wie ich mit der Frage, wo sind eigentlich eure Banner, ansprach, so groß waren und auch so überraschend heftig, dass ich schnell merkte, diese Nummer ist für mich viel zu groß. Weil das kann ich, das ist ein Kampf gegen die Windmühlen, ja. Also dass ein Mensch, den Mensch mit einem nicht gelesenen Blog diese Frage stellt und am nächsten Tag 10.600 Unternehmen, wie ich dann lesen musste, allein aufgrund eines Artikels, der dann irgendwo erschien, stellen die fest, dass sie ihre Banner auf bestimmten Seiten schalten und ziehen die dann um. Da frage ich mich, das ist, also das hättet ihr nicht ohne mich hingekriegt. Und das war erstmal eine sehr deprimierende Erkenntnis, wo der Stand dieser Branche gerade ist. Also dass die Frage nach einem nachhaltigen Wirtschaften in der Medialandschaft überhaupt nicht gestellt war zu diesem Zeitpunkt. Es hatte sich nie jemand darüber Gedanken gemacht. Das war eine erste deprimierende Erkenntnis. Die zweite etwas deprimierende Erkenntnis war, dass halt mich Leute umbringen wollten oder das zumindest per E-Mail kundtaten. Ja? Es gab dann Neonazis, die in Foren, also ich bekam dann immer E-Mails von Freunden, die so ein bisschen Analytics um mich rum machten. Ich bekam dann E-Mails, da sagte dann einer, ist wieder, hat jemand eine Adresse veröffentlicht, ich würde mal so ein bisschen aufpassen und so. Und dann merkst du plötzlich, dass du so ein absurdes Problem hast. Ich habe das erstmal alles nicht so richtig ernst genommen, aber dann sagt einer, naja, du hast jetzt vielleicht dann doch ein bisschen viele Morddrohungen. Du musst die jetzt auch mal zur Polizei bringen, sonst vielleicht brauchst du irgendwann so einen Stempel, der sagt, das ist wirklich passiert. Ja. Und dann gehst du halt wirklich zu einem Polizeirevier und sprichst mit so einem Polizisten, sagst, guten Tag, ich habe eine Morddrohung. Und dann sagt er, wo kommt der her? Dann sagst du, naja, es sind eigentlich eher so 30 oder 40. Ja. Und dann sagt er, okay, wer hat's gemacht? Dann sage ich, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein moldawischer Bot oder eine echte Person. Hier ist können Sie es ausdrucken. Und dann kommst du halt an so einen Punkt, wo du merkst, okay, also du, wenn du sowas erlebst, egal wer du bist, kommst du aus der Kiste nicht mehr raus und kriegst auch keine Hilfe.
Ja, das hast du damals, das war ja vor Hate-Aid, aber hast du damals Hilfe bekommen, außer von deinem persönlichen dir freundschaftlich gesonderten Umfeld? Also weder von irgendwelchen staatlichen Organen?
Nein, es war auch so, das war so ein bisschen so ein Timing-Thema auch. Also neben der Tatsache, dass sich wenig später zeigte, dass die deutsche Polizei, also niemand bis hoch zum Staatsschutz mit virtuellen Drohungen per E-Mail einfach wenig anfangen konnte und auch die Infrastruktur nicht da war, war auch am nächsten Tag, nachdem ich meinen Arbeitgeber verließ, der Anschlag auf dem Breitscheidplatz.
Okay.
Und damit war quasi alles in Deutschland, was irgendwie politische Themen bei der Polizei betraf, sofort auf einem anderen Thema drauf. Okay. Ich habe mein erstes Briefing, glaube ich, einen Monat später bekommen. Also ich lief quasi mit 3 Dutzend Morddrohungen rum und die Empfehlung war, also falls jemand anklopft mit einer schwarzen Maske und eine Pistole dabei hat, nicht aufmachen.
Ach so.
Das ist wirklich so. Naja, und aus der Erkenntnis kam dann, um dann jetzt den Link zu machen, aus der Erkenntnis kam dann halt auch die Erkenntnis, dass man in Deutschland recht alleine steht, wenn man Gewalt im Netz erlebt, egal aus welchen Gründen. Ich habe dann einen Verein gegründet mit einigen Freunden und Bekannten. Wir haben da gemeinsam viele Ideen gehabt und eine Idee hat sich als besonders wichtig und auch als richtig erwiesen. Und die haben wir zuerst eine ganze Weile sehr manuell und sehr händisch selbst umgesetzt. Wir haben einfach Leuten geholfen, die etwas Ähnliches erlebten, weil wir immer mehr von diesen Menschen sahen. Und das waren jetzt nicht nur irgendwelche komischen, umtriebigen, großmauligen Werber, sondern das waren irgendwie, das war alles, ja. Also ich habe Geschichten erlebt, das glaubt man nicht. Also von Travel-Bloggern, die sich mit der halben Mongolei anlegen aus irgendeinem Grund, bis hin zu weiß ich nicht, DJs, die ein fehlgeschlagenes Interview im Zug geben und dabei über irgendwen herziehen und dann passiert so. Also es gibt alles. Ja? Und diese Leute erleben sehr schnell Hass, erleben auch sehr schnell Gewalt. Wir haben dann eine Organisation mit einigen Partnern gegründet, die Hate Aid heißt. Die sitzt mittlerweile, also fast immer in Berlin, ist mittlerweile aber fast 70 Personen stark. Wir sind mittlerweile eine der größten oder die größte deutsche Adresse, Plattform gegen Gewalt im Internet. und haben gerade ein Büro in Brüssel eröffnet. Es wird also jetzt auch europäisch, haben da einige sehr starke Personen in der Organisation, tolle Geschäftsführung und sind gerade zum Beispiel mit dem Fall Künast, der ja gerade so ein bisschen durch die Medien ging. Wir haben Frau Künast jetzt einige Jahre unterstützt, diesen Fall umzusetzen und am Ende jetzt auch gegen, in diesem Fall, Meta oder Facebook vor Gericht zu gewinnen, was für uns ein sehr großer Schritt ist, weil es sich dabei um in der Tat Grundsatzurteil handelt. Also da bewegt man dann doch Politiken. Aber Hatred hat auch andere Dinge gemacht. Wir haben neben der Tatsache, dass wir noch im Prinzip eine Hotline. Man kann im Falle eines Shitstorms oder Hatestorms dort auch anrufen, sich informieren und beraten lassen. Es gibt eine sogenannte Prozesskostenfinanzierung, wo man in bestimmten Fällen einen zivilrechtlichen Prozess gegen seine Hater vorfinanzieren lassen kann. Und ein wesentlicher Teil ist natürlich auch die politische Bewusstseinsbildung voranzutreiben in Deutschland. Das heißt, im öffentlichen Raum auch für PolitikerInnen als Ansprechpartner für Gewalt im Netz, auch in Sachen Gesetzgebung, Stichwort NetzDG und so weiter zu fungieren. HateAid hat zum Beispiel vor einigen Jahren als die erste schwarz-grüne Landesregierung in Hessen dran kam, sehr maßgeblich mitgearbeitet, um bestimmte Passagen des Hessischen Koalitionsvertrags so anzupassen, dass im Hessischen Koalitionsvertrag der Kampf gegen Gewalt im Netz auch mit konkreten Maßnahmen, also neue Staatsanwälte, mehr Budget, Polizei wird infrastrukturell und so weiter und so fort, dass das vorhanden ist.
Wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe oder auch von meiner Wahrnehmung, arbeitet ihr dann auf zwei Seiten. Auf der einen Seite die Aufklärung und das Schaffen von Bewusstsein bei allen, die gesetzgebend oder irgendwie auf jeden Fall mitentscheidend dabei helfen können, dass sowas strafrechtlich verfolgt werden kann, und auf der anderen Seite konkrete Hilfe für die Opfer, richtig?
Genau, also im Prinzip sind es drei Seiten. Also es gibt immer beides, konkrete Hilfe für die Opfer und dann der öffentliche Raum. Eigentlich gibt es noch eine dritte Seite und die muss man eigentlich als wesentlichen Faktor reindenken. Das ist im Prinzip ein Social Startup und ist auch eine Organisation, die jeden Tag lernt über diese Umwelt, in der sie gerade agiert. Ja. Wir sind ja wenn du heute einen Tierschutzverein gründest, dann weißt du, wie Tiere schützen im Allgemeinen geht, oder hast noch ein neues Feature dazu. Ja. In dem Bereich, wo Hatred sich vor einigen Jahren auf den Weg gemacht hat, gab es extrem wenig Wissen, extrem wenig Gesetze.
Das ist bis heute noch so.
Ja, aber es hat sich schon ein bisschen was getan. Also allein schon NetzDG hat dann schon mal was getan. Im letzten Jahr gab es da auch einige, also allein gesetzliche Updates. Und man muss auch eine Sache sagen, so zynisch es ist, und das ist wirklich eine der traurigsten und bittersten Erkenntnisse auch in der Zeit. Wir haben eine ganz, ganz lange Zeit, keine Tür aufmachen können mit dem Thema, weil es ehrlich gesagt niemanden interessiert hat. Es war ganz lange Zeit, gab es so eine These von wegen, dann mach doch halt Twitter aus, dann ist auch keiner böse zu dir.
Ja. Das kam aus welcher Richtung? Aus
jeder. Aber es war auch vor allen Dingen im politischen Berlin, wenn du dich in diese Eichenholztafeln da gesetzt hast mit den.
Kannst du mir vorstellen.
Ja, das war schon eine ganze Weile so eine These. Wieso, warum muss man sich denn mit sowas beschäftigen? Man muss doch einfach nur einen ganz langen Artikel in der Zeit oder in der FAZ lesen, das ist doch sowieso besser, dann müssen wir uns doch nicht alle im Netz die Köpfe einhauen. Dann denkst du, naja. Aber der Punkt, der in der Tat leider etwas verändert hat, und das ist so, das war der Mord an dem hessischen Landrat, an dem Herrn Lübcke, hieß er. Das war, man spürte förmlich, wie nach einem Mord an einem, ich sag mal, mittelwichtigen Politiker plötzlich die Türen in Berlin aufgehen, weil sich Politiker innen plötzlich bedroht fühlten.
Ja, okay. Das ist interessant. Man könnte jetzt vermutlich einen ganzen Podcast machen, um nachzuforschen. Man könnte auch Politiker einladen, was die Medienkompetenz und die Orientierung von von denjenigen, die an unseren Gesetzen arbeiten, irgendwie ist. Ich glaube, also das hat man ja in vielen, egal ob das jetzt Datenschutz, ob das wettbewerbsrechtliche Fragestellungen sind. Ja. Also ich glaube da, wie überhaupt mit Meta oder Facebook und auch Google umgegangen wird, wie teilweise aus meiner Sicht einseitig da auch Lobbyismus funktioniert. Ne? Also gerade mal, wie mächtig immer noch traditionelle deutsche Verlage im Ohr von Politikerinnen und Politiker sein können.
Ja.
Wie manche Print-Marken und Talkshows als immer noch als Leitmedium für Politiker wahrgenommen werden. Also, das ist die eine Sache. Wie würdest du denn die Rolle der Werbungtreibenden, der Advertiser beurteilen in diesem ganzen Spiel? Halten die sich da raus? Weil das war so ein bisschen die Brücke zwischen kein Geld für rechts, mit diesem, dass du da Geld so erwähnst, heißt ja, wer finanziert denn hier eigentlich diesen Zirkus? Ne? Wir wissen ja, Meta ist ja eine Plattform, deren Erlöse zu nahezu 100% werbefinanziert sind. Da gibt es ja kein Subscription, kein nennenswertes Cloud-Geschäft etc. Hast du, ich weiß, weil wir haben im letzten Sommer, glaube ich, drüber korrespondiert, als es diesen kleinen Boykott für Facebook damals noch gab im Rahmen von Black Lives Matter. Und ich habe mich damals sehr, sehr schwer getan, überhaupt Leute ans Mikrofon oder überhaupt in Gespräche involvieren zu können, die die Haltung von Advertisern gegenüber den Technologie-Medienplattformen irgendwie diskutieren. Also, lange Frage. Hast du das Gefühl, dass sich da bewusstseinsseitig etwas bewegt hat auf der Advertiser-Seite?
Ja, schon. Also in den Jahren seitdem ist auf jeden Fall was passiert bei also auf jeder Seite, sowohl bei den Advertisern als auch bei, also das Thema Brand Safety beispielhaft gab es 2016 nicht und auch heute, glaube ich, speziell im Advertising-Bereich ist es, also jetzt bestimmt nicht jedem sein erstes Thema, aber die Frage, wo steht das Ganze schon? Dazu gibt es natürlich auch einen Medienwandel, dass so diese Welt des Banners, der damals, glaube ich, noch ein bisschen präsenter war, heute ja sich stark verändert hat. Und. Also da gibt es tausend Sachen. Und ich muss auch sagen, auch die großen Konzerne gehen ja auch durch eine Lernkurve, das muss man ja auch sagen. Das ist natürlich zwar alles eine, da gibt es tausend Dimensionen, wo die Großen natürlich irgendwo in Anführungszeichen Fehler machen. Aber diese Dimensionen, glaube ich, einfach durch die Wahrnehmung im öffentlichen Raum werden auch zunehmend, da werden Türen auch ein bisschen geschlossen langsam. Und da wird auch zumindest geguckt, dass man den größten Schwachsinn nicht mehr macht.
Ja. Ich hätte gedacht, dass du da eine viel kritischere Haltung hast. Weil guck mal, die Twitter, dass Donald Trump, das ist jetzt international, ne? Aber das Donald Trump Twitter-Account ist irgendwie auf dem letzten Meter, was im Rahmen des Kapitolsturms irgendwie abgeschaltet worden. Während der Pandemie ist sehr, sehr spät mit Falschinformationen, also mit Regeln für Falschinformationen umgegangen. Jetzt befinden wir uns ja in einer ganz neuen Krise. Wo stimmt man? Die Krise, dass wir Trolle und Bots haben, die ist ja nicht neu. Die gibt es ja schon mindestens seit 2014. Und jetzt wird das halt offenkundig und manche Mediaquellen werden von Meta dann auch wirklich nur in der Europäischen Union gesperrt, weil nur dort das Gesetz wirklich eindeutig das verbietet. In anderen Gebieten werden offensichtliche Falschinformationen immer noch breit gestreut. Ich hätte da gesagt, dass die Verantwortung der Plattform da noch nicht wirklich ausreichend gut ausgeht.
Nein, natürlich ist sie nicht ausreichend, das ist schon klar, aber die Frage ist ja die Frage ist ein bisschen, was ist die Frage? Also sorge ich dafür, dass ich keine Medienkompetenz habe und dadurch im Zweifelsfall ein Idiot bin? Oder muss man Gesetze machen, dass mich die Social Networks nicht falsch informieren? Auch das war eine intellektuelle Reise, durch die ich durchgegangen bin über die letzten Jahre. Und ich bin absolut der Meinung, es braucht viel mehr Regulierung und all diese Dinge. Aber wir werden niemals eine Welt schaffen, wo wir die Regulierung haben, dass wir sagen, in dieser durchdrehenden, echtzeitdynamischen Welt, in der Content 24/7 ausgesteuert wird, wird nicht, ich nenne sie mal die Hassindustrie, wird die Hassindustrie nicht die nächste Tür aufmachen. Das wird sie. Das ist eine Hydra. Schlägst den Kopf ab und hast 7 neue. Das ist nicht das Problem. Ich meine, wir sehen jetzt gerade, ich finde das immer ein sehr interessantes Phänomen jetzt gerade seit dieser unselige Ukraine-Krieg seit Ende Februar tobt. Man merkt das ja schon wieder. Das ist, man merkt förmlich, wie Verlage sich ein High Five geben, wenn Putin eine Atomdrohung ausspricht.
Ja, ja.
Ja, das ist förmlich 5 Minuten später.
Du hast recht.
Das finden die richtig geil.
Du hast recht, man muss gar nicht auf die Plattform gucken. Da kann man erstmal an unserem deutschen Kiosk laufen oder Clickbait auf deutschen
Seiten. Das finden die so geil. Und wir haben jetzt gestern ein konkretes Beispiel. Ich nehme das Beispiel mal, weil ich, wie gesagt, ich bin mit halbem Herzen Sicherheitspolitiker, beschäftige mich viel mit der Sache gerade.
Du hast ein Buch über das nordkoreanische Atomprogramm geschrieben.
Ja, genau. Also ich kenne mich mit dem Zeug auch noch aus und ich lese gerade ein bisschen zu viel auch von so. Es gab gestern Abend zum Beispiel eine Sache, die das zum Beispiel gut zeigt. Wir hatten gestern Abend, der eine oder andere wird's, gab's eine These, dass in Mariupol, in dieser schlimm zerstörten Stadt, Chemiewaffen eingesetzt wurden. Ein einziger Twitter-Account, eine eingeschlossene Einheit, die dort im Rücken zur Wand steht, hat behauptet, es gibt einen Chemiewaffeneinsatz. Der wurde heute Morgen in jedem großen Verlag als Fakt präsentiert. Bis zum Abend, ich habe heute eine Analyse gesehen, die eine Analyse heißt, erstens, wir können es nicht analysieren, das ist für uns nicht möglich. Zweitens, da kämpfen eingeschlossene Menschen in einem Stahlwerk, in dem überall irgendwelche giftigen Leitungen sind und man fand am Ende raus, dass es wohl um 3 oder 4 Personen gibt, die leichte Atembeschwerden hatten, wohlgemerkt, um sie rum brennt alles und es sind Plastikdämpfe. Wir haben trotzdem über den heutigen Tag dieses hochgradig unklare und intransparente Stückchen Information gestreut durch ein einziges Twitter-Account in fast jeder großen deutschen Zeitschrift online wie offline gehabt. Ja? Und die Auflösung nicht. Also das heißt, Hass und Gewalt und Angst sind zentrale Treiber. Jeder spielt damit und das tun auch die großen Medien jenseits von Facebook und Google und Twitter und wie sie alle heißen. Wir werden nicht drum rum, also wir können diesen Teil nicht 100% regulieren, wir sollten mehr regulieren, aber wir sollten, glaube ich, mehr daran tun, dass der Rezipient oder die Rezipientin nicht alles frisst, was man vorsetzt.
Das ist, also du sagst, Medienkompetenz ist am Ende die einzige Möglichkeit, weil die Hassindustrie immer andere Wege finden wird. Ich glaube, für den letzten Teil, dass die Hassindustrie immer andere Wege finden wird, das ist vermutlich eine relativ sichere These. Mit der Medienkompetenz, wir haben ja ähnliche Konflikte in Deutschland Ende der 60er, Anfang der 70er ja sehr, 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 sehr auch gewalttätig ausgetragen. Und hast du das Gefühl gehabt, wo hast du Anzeichen, dass diese Medienkompetenz insbesondere bei denjenigen, die es am meisten betrifft, also Menschen, die halt jetzt nicht mit einem überproportional guten Einkommen ausgestattet sind, die vielleicht nicht immer den Zugang zu Bildung hatten wie andere Teile. Hast du irgendwelche Beispiele, wo es gelungen ist, dass diese Medienkompetenz auch nur ansatzweise mitwachsen konnte? Weil ich habe das Gefühl, also gerade so Amerika, Brexit, wo es ja auch gerade sehr junge betroffen hat, so im Nachhinein wurde das ja deutlich. Ich habe das Gefühl, dass diese Schere immer weiter auseinander geht, aber vielleicht bin ich auch einfach frustriert.
Tja, das, da gibt es, glaube ich, viele, viele Studien, die ich jetzt gerade nicht parat habe. Ich glaube, dass gerade im politischen Bereich immer dann, wenn ein neues Medium gerade an dem Sprung ist, in irgendeiner Weise eine Massenverbreitung zu kriegen und vor allen Dingen bestimmte Bevölkerungsgruppen irgendwie sich stärker damit beschäftigen, dann ist das auch die Zeit, wo Autokraten, Demagogen und die vielgenannte Hassindustrie daraus natürlich Kapital schlägt. Also üblicherweise die Zeit, bevor du irgendetwas regulierst oder auch wie in der deutschen Geschichte gesehen, natürlich kann man damit auch eine Diktatur errichten. Mhm. Also ein Adolf Hitler hat natürlich die Frühzeit und seine Wahlkämpfe hat er ja mit einem Höchstmaß an Innovation im technologischen Bereich, Stichwort Radio, aber auch Nutzung von Flugzeug zum Beispiel, der war einfach sehr fit in innovativen Technologien und hat damit halt relativ viele Leute mit seinem Hass erreichen können. So, und das geht im Kleinen natürlich irgendwo über vielerlei digitale Kanäle heute auch so. Wir sehen, glaube ich, schon jetzt, und das ist natürlich das Thema, wo wir jetzt gerade mit Meta oder mit den anderen gerade dran sind, natürlich erfährt dort eine Industrie gerade eine Regulierung, die muss noch viel weiter gehen. Die ist auch ein Stück weit ergebnisoffen, das muss man auch sagen, weil wir nun mal in einer globalisierten Welt leben. Das heißt, Regeln in Deutschland sind nicht die gleichen wie in Frankreich, in den USA und so weiter und so fort. Machtzentren sind auch nicht immer am gleichen Ort, das macht es halt relativ schwierig. Aber wir erleben natürlich den normalen Fortgang einer, ich sag mal, Erwachsenwerdung einer wilden Industrie. Und das heißt, hat am Ende natürlich auch Folgen für Margen und all diese Dinge. Ich vergleiche das Thema Gewalt im Netz immer sehr gerne, oder Hassindustrie vergleiche ich immer sehr gerne mit dem Umweltschutz. Ja, wir hatten früher eine Situation, bis in die 50er, 60er gab es faktisch keinen Umweltschutz in Deutschland. Die Industrie konnte tun und lassen, was sie wollte. Ich habe mal eine interessante Doku gesehen, da drehte es sich um den ersten Umweltschutzverein, der kurz nach dem Krieg irgendwo im Ruhrgebiet entstand. Und warum entstand der? Nicht, weil die braven Deutschen, die noch ein paar Jahre vorher im Schützengraben gelegen haben und jetzt wirklich keine linken Revolutionäre mehrheitlich waren, weil die jetzt irgendwie grünes Gedankengut so gut fanden, sondern weil faktisch im Ruhrgebiet damals Kinder starben an Lungenkrebs, weil der Himmel wahlweise gelb, rot oder grün war, aber niemals blau. Warum? Weil die Industrie machte, was sie wollte. So, und dann gab es die ersten Menschen, die sich zusammensetzten und sagten, wir müssen da irgendwas tun, wir müssen was regulieren, wir brauchen da so einen Filter vielleicht im Schornstein. Und das hat sich natürlich über die Jahre zu vielen Regularien, Umweltministerien, mehr oder weniger sinnvollen Gesetzen irgendwie hin verändert und natürlich auch zu einer Nachhaltigkeitsdenke, die heute völlig, völlig natürlich ist. Aber man muss auch bedenken, das ist ja ein Prozess, der für 50 Jahre noch nicht existierte. Und genau das wird im digitalen Zeitalter auch passieren. Das ist der normale Weg der Dinge.
Das würde ja tatsächlich Mut machen. Dann ist es dann eine Frage der Zeit, also bis es durchdringt und bis es. Ich fand auch dieses Beispiel, was du vorhin nanntest, an dem Mord an dem hessischen. Was war der Polizei?
Der war Landrat.
Landrat, genau. Die das auch so eine gewisse augenscheinliche Evidenz geben muss, um wirklich diesen Handlungsdruck erfahren zu können. Wir befinden uns jetzt gerade in einem schrecklichen, vielleicht unerwarteten Krieg. Also ich fand es zumindest unerwartet. Ich bin auch so eine Generation. Weiß nicht, was bist du für ein Jahrgang? Ich bin 71er Jahrgang.
75.
Wie viel?
75.
Ja, guck mal, da bist du sind wir fast ein Alter. Die, ich bin irgendwie, ich habe bis vor kurzem noch gedacht, okay, wir haben jetzt eine Pandemie. Wir haben eine unerwartete Spaltung der Gesellschaft. Also unerwartet muss man einschränken. Vielleicht bin ich einfach naiv. Und die Art, wie unsere Medien jetzt sich entscheiden, Inhalte zu verbreiten, folgt einer Regel, die halt Rage, Engagement oder auch Hass ist ja auch ein Teil davon, fördern und die das richtigere Fakt oder Argument irgendwie sich schlechter verbreiten kann als das, was einfach schnell den Aufreger macht. Du hast ja vorhin ein sehr, sehr schönes Beispiel gebracht. Übrigens ganz nebenbei, wir nehmen heute diesen Podcast am 12. April auf. Ich weiß, dass wir nach Ostern verbreitet werden. Also nur für alle, die das jetzt hören, sagen, hey.
Das ist ja schon vor 5 Tagen
passiert. Das ist ja schon vor 5 Tagen passiert, genau. So, die, hast du vom Verhalten innerhalb unserer Industrie Anzeichen, die jetzt zum Beispiel gerade in dieser aktuellen Krise seit Ende Februar, wie sich zum Beispiel Marken oder andere Marktteilnehmer so verhalten haben, dass wir zu einem verantwortungsvolleren Miteinander kommen? Oder nutzt jetzt einfach nur jeder kurz irgendwie die Möglichkeit, sich zu positionieren und in einem möglichst guten Licht zu stehen, aber ohne, dass sie wirklich einen Weltbeitrag für das größere Ganze leisten?
Ja, also ich bin ja nicht der Markenschiedsrichter, aber meine persönliche Meinung ist, ich habe das Gefühl, dass momentan sehr viele in Deutschland aus sehr gutem Grund stillstehen und sehr erschreckt sind. Mhm. Also ich gehöre auch dazu. Mhm. Ich find's maximal furchtbar, was ich morgens auf dem Handy sehe, wenn ich aufwache, jeden Tag. Also, mhm. Und gleichzeitig merke ich auch, wie schwer es dem, ich sag jetzt mal, Purpose Deutschland fällt, auch damit umzugehen. Mhm. Es hat sich ja vor ein paar Jahren so ein bisschen diese, ich nenne es mal abschätzig, so ein bisschen diese Instagram-optimierte Purpose-Gefälligkeit so ein bisschen bei Marken herauskristallisiert. Mhm. Also man muss dann zu jedem Thema, was irgendwie gerade die Herzen erregt oder auch nicht erregt, irgendwie dann so ein Posting machen auf Facebook oder Instagram, mhm. Trump oder Kanzlerin oder so. Aber idealerweise macht man das immer so bei Themen, die so ein bisschen weiter weg sind. Mhm. Dann wird es nicht so gefährlich. Also ich habe immer fand es so in den Trump-Jahren, fand ich es immer erstaunlich, wie viele Medien und auch Marken, wenn sie dann irgendwie über eigentlich Populismus sagen wollten, mhm. und eigentlich eine bestimmte Partei mit drei Buchstaben meinten, mhm. oder Rechtsextremismus, mhm. immer nur Trump abgebildet haben, weil Trump ist schön weit weg. Mhm. Ja, der steigt dann noch nicht aufs Dach. So. Und das ist ein Thema, das hat sich ein bisschen fortgesetzt. Und das ist auch, fand ich immer ein bisschen schade, weil Politik ist ein wichtiges Thema, mhm. und ist auch ein zentrales Thema. Und es eignet sich halt wirklich nur bedingt, um so Gesinnungen zu zeigen. So, das wurde immer wieder versucht. Und ich habe gemerkt, jetzt gerade im Rahmen des Ukraine-Kriegs, wie sehr man auf der einen Seite noch in diesen tradierten Mustern ist. So, ja, ist jetzt ein Krieg. Mhm. Dann müssen wir jetzt ein Instagram-Posting raushauen. Mhm. Dann merkte ich aber auch gleichzeitig, wie die gefühlt auch teilweise ein bisschen so einen halben Meter immer daneben lagen in der Tonalität. Mhm. Und dann gab es halt doch auch viele Marken, wo ich dachte, die haben aber dann doch auch relativ schnell begriffen, wie man Purpose mit einem wirklichen Zweck in dieser furchtbaren Krise verbindet. Also eine Telekom, die halt zum Beispiel Gespräche in die Ukraine jetzt kostenlos macht, finde ich cool. Mhm. Hier Butni in Hamburg sammelt, ist ja eine klassische alte soziale Marke, die dann immer wieder bei wichtigen Themen, Flüchtlingskrise auch, sammelt. Das machen die momentan auch. Also ich finde gerade interessant, dass bei diesen Marken, die eher so ein bisschen Infrastrukturanbieter sind.
Mhm. Die Bahn auch, ne? Die
Bahn auch, super. Genau, ja. Mhm. All diese Unternehmen haben es momentan, finde ich, ein bisschen leichter. Mhm. Das kostet zwar Geld, das kostet auch richtig Geld durchaus, aber man hat es ein bisschen leichter, ein Stück Gutes zu tun, ohne sich gleich so einen PR-Anstrich zu geben. Und das finde ich, machen dann doch einige sehr souverän. Und ich kann mir auch vorstellen, ich meine, dieser Krieg wird uns wahrscheinlich fürchterlicherweise noch eine ganze Weile begleiten. Das wird dann auch bedeuten, dass wir eine Weile damit mit den Folgen natürlich zu kämpfen haben, auch mit Flüchtlingen und, was da alles ist. Also ich glaube auch, dass es sich lohnt, als Marke zu überlegen, wo man mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und auch mit einem Sinn für die Tragik und die Würde dieses Themas Unterschied zu machen. Ich glaube, was sich schnell gezeigt hat, was einfach nicht cool ist, das sind so diese, wir posten jetzt mal ein Peace-Zeichen und dann gucken wir mal, dass...
Dann ist vermutlich besser, die Klappe zu halten, ne?
Ja, es gibt ja dann auch noch einen anderen Ausweg und das ist auch ein anderes Thema, ein zweites Projekt, mit dem ich gerade, du hast mich vorhin nach Projekten gefragt, Ich bin unter anderem im Führungszirkel eines kleinen Fintechs, Payactive heißen die, das ist eine nachhaltige Finanzplattform. Und die haben zum Beispiel in relativ kurzer Zeit ein Tool rausgebracht, womit, dass man halt sehr bündig zum Beispiel in eine Markenumwelt einbetten kann, um sehr einfach und UX-optimiert Spenden zum Beispiel für Flüchtlinge zu sammeln. Mhm. Sowas kann man schnell machen. Ja, und das geht ja jetzt auch nicht um dieses Beispiel, sondern es geht vor allen Dingen um die Frage, also wie kriegen wir es auf Dauer hin, dass wir die Folgen dieses Themas so oder auch mit der Frage zum Beispiel den großen ungelösten Fragen, die ja immer noch nicht gelöst sind. Also wie gehen wir denn jetzt mit dem Klimawandel um? Mhm. Dieses Thema ist ja jetzt dummerweise durch den durch den Krieg in der Ukraine komplett in den Hintergrund geraten.
Und es war ja schon durch die Pandemie, ist ja auch schon durch die Pandemie abgelenkt
worden. Ja, ich meine, das wäre schon ohne schon Pandemie gelangt. Und ja. Ohne Ukraine-Krieg wäre das schon an sich die größte Aufgabe der Welt und eine Riesenkatastrophe. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, dass in dieser Zeit, wo jetzt alle Augen der Welt auf Kiew und Mariupol gerichtet sind, gar kein Auge mehr auf die Polkappen in Anführungszeichen gerichtet sind, und dieses Problem wird wiederkommen. Ich würde sagen, also Unternehmen, die jetzt sagen, das ist mir gerade irgendwie ein bisschen zu heiß, ja, fair enough, dann mach doch halt was anderes. Also es gibt halt genug Themen, die ernsthaften Support brauchen, und ich werbe gerade jetzt dafür, dass alle, die jetzt nicht irgendwie Spenden sammeln für ukrainische Flüchtlinge, was super, super wichtig ist, sollten gerade auf Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit dringend einen Blick richten, weil die kriegen gerade gar keine Wahrnehmung mehr. Und das auf eine ganze Weile. Und das wird sich rächen, früher oder später.
Ja, das ist vermutlich auch mindestens in so einem Kampagnenzyklus gedacht. So krass das ist, das im Zusammenhang mit so einer, ist ja mehr als eine Krise, also mit diesem Krieg zu sehen. Aber die Art der Kommunikation, also die Inhalte der Kommunikation werden ja eine gewisse Varianz haben müssen. Und das Klimathema wird auf jeden Fall, hat ganz viele Facetten und wird auch noch uns leider noch länger beschäftigen.
Ja, und ist ja auch interessanterweise, das war ja diese Entscheidung vor einigen Wochen in der Bundesregierung, dann jetzt die Frage, wie gehen wir denn jetzt mit der Energiewende um, ne? Und dann die Aussage, naja, dann sorgen wir dafür, dass die Energiewende schneller vollzogen wird, weil wir dann schneller unabhängig sind. Egal, wie das jetzt wirklich praktisch aussieht, ist ja eine Frage, aber man merkt schon, dass dieses eine Thema Klimawandel im Sinne von Nachhaltigkeit gedacht und das andere Thema Ukraine-Krieg und alle Fragestellungen, die mit Energieversorgung und fossilen Brennstoffen damit zusammenhängen, natürlich extrem stark verbunden sind.
Ja? Und das zeigt auch jedes Mal, wie einfach solche Black Swan-Events dafür sorgen, dass dann wirklich was passiert. Also, ne, und wenn es bei Corona hat dafür gesorgt, dass wir weniger fliegen und mehr Videokonferenzen machen, es gibt jede Menge Sachen, da hat es Events gegeben und es ist trotzdem nichts passiert. Ja. Jetzt kommen wir hatten Fukushima, da sind wir zumindest hoffentlich aus der Atomenergie dauerhaft rausgegangen.
We'll see.
Und jetzt sind wir auf die Idee gekommen, dass wir uns von fossilen Brennstoffen nicht abhängig machen dürfen. Das ist ja auch eine rein, also wir kennen jetzt auch die ökologischen Konsequenzen, Stichwort Inflation. Im Klimabereich hatten wir ja schon Stürme, aber da ist so die Kausalität vermutlich nicht so deutlich, ne, weil es nicht den einen Verursacher gibt, sondern einfach ein System, was kollabiert.
Naja gut, du hast natürlich es gibt ja so eine psychologische eine Theorie im Prinzip, die relativ genau erklärt, warum wir den Klimawandel nicht ernst nehmen und jetzt den Ukraine-Krieg schon. Ja, das ist ja sehr naheliegend, weil du bist natürlich, also A, das eine ist kurzfristig, das andere ist langfristig. Und wir sind einfach psychologisch bereit, kurzfristige Gewinne für größere langfristige Verluste in Kauf zu nehmen. Weil wir einfach denken, okay, ich guck mal dann in 15 Jahren, wie wir es machen. Und vielleicht tritt es ja nicht ein und vielleicht gibt es ja dann doch noch jemanden, der was Tolles erfindet. Ja. Ich kaufe mir dann doch, glaube ich, den Ferrari jetzt nochmal.
Ja, gibt es eine ganze Partei, die drauf gesetzt hat, den Klimawandel so zu begegnen. Genau. Okay, nur mit Blick auf die Zeit, du hast wahnsinnig viele Projekte, wobei ich noch gerne einmal nochmal auf dein Fintech eingehen würde. Da habe ich noch nicht alles verstanden. Also du hast es grob angerissen. Beschreib das nochmal. Was tut das und wer kann das nutzen?
Also ich habe im Prinzip momentan, also HateAid ist ein eigenständiges Unternehmen, wie vorhin gesagt. PayActive ist ein nachhaltiges Fintech, was sich gerade sehr darum bemüht, eine nachhaltige Komponente in Payment-Systeme reinzubringen. Vor allen Dingen im Überweisungs- und Lastschriftbereich. Das heißt, es gibt eine Payment-Plattform, die ein Stück weit Abgaben, Transaktionskosten an gemeinnützige, nachhaltige Projekte, regenerative Projekte zum Beispiel leistet. Ist ein wichtiges Thema, auch wieder Stichwort Infrastruktur, weil interessanterweise in dem Moment, wo du es schaffst, Nachhaltigkeit in Themen wie Zahlungsprozesse, die eigentlich jeden betreffen, reinzudenken, hast du einen sehr großen Sprung gemacht. Also alles, was so langfristig ist, selbst wenn es nur gefühlt bei einer Transaktion von, weiß ich nicht, überweise eine Telefonrechnung oder sowas und ich überweise mit jeder Telefonrechnung 2, 3, 4 Cent für ein gutes Werk und das hochrechnest, damit kommen halt, damit kommen Wandel zustande. Deshalb sind auch Infrastrukturanbieter so zentral.
Sehr gut. So, jetzt aber meine Abschlussfrage. Dein größtes noch nicht abgeschlossenes Projekt oder vielleicht noch nicht begonnenes Projekt?
Mein größtes nicht abgeschlossenes Projekt, und das ist jetzt Eigenwerbung. Ich habe eine Marketingberatung mit zwei Partnern gerade in Hamburg gegründet und in Berlin. Super Spring heißen wir. Wie gesagt, mein Herz changiert immer zwischen Politik und Marketing. Da machen wir klassisch Marketing. Wir treiben vor allen Dingen technologieorientierte Unternehmen voran, versuchen ihnen in der Komplexität von Marketing den nächsten Sprung zu ermöglichen. Und da arbeite ich gerade fröhlich dran, aber ich springe auch immer mal wieder zu Hate8 oder zu PayActive oder vielleicht noch ein, zwei anderen Sachen, die ich in nächster Zeit mache.
Sehr gut. Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes die Namen deiner Firmen oder deiner Projekte reinbringen. Und Hate8 ist ja auch spendenfinanziert, richtig?
Unter anderem, ja. Also man kann bei Hate8 freut sich über Spenden, aber Hate8 freut sich auch über wirtschaftliche Unterstützer, die sagen, da steige ich ein bisschen längerfristig ein. Also wer da Interesse hat, sehr gerne.
Wer könnten denn zum Beispiel wirtschaftliche Unterstützer sein? Also gibt es da irgendwelche Branchenbereiche, die da besonders für prädestiniert sind?
Wir versuchen immer so ein bisschen, wir versuchen compliant zu sein. Also dann ist es teilweise schwierig, wenn der eine oder andere Tech-Konzern sagen würde, wir würden dir jetzt eine Spende geben. Das wäre eher nicht so im Sinne des Erfinders. Aber ansonsten, wer Interesse hat, also generell ist es auch manchmal so, dass Hate8 sich auch an bestimmten Projekten mit bestimmten Förderern. Also es gibt Leute, die sagen, ich habe da ein inhaltliches Interesse dran, das liegt mir im Herzen. Ja. Ich habe hier vielleicht eine Idee oder ich habe auch ein Budget dazu oder ähnliches, einen Betrag, lass doch mal drüber reden und dann kann man das tun.
Ich finde solche Projekte wahnsinnig wichtig. Ich finde, die Aufgaben werden ja immer größer. Ich finde das toll, dass es so Menschen wie dich gibt, die, obwohl sie daraus ja, du machst das ja nicht aus, also wenn du dich rein monetär optimieren würdest, würdest du von morgens bis abends Marketingberatung oder Agenturgeschäft machen. Ich möchte gar nicht wissen, ob das nicht sogar in manchen Bereichen kontraproduktiv ist. Aber du bist ja nicht rein monetär getrieben und du bist ja ein guter, offensichtlich glücklicher Mensch, der diese Risiken und diese Schmerzen ja gerne im Kauf nimmt für das größere Ganze. Also deshalb ganz herzlichen Dank für dein Engagement. Und ich finde, wir sollten alle so gut wie möglich dort unterstützen. Deshalb packen wir das in die Shownotes. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
Mir auch.
Nochmal vielen Dank für dein Engagement auch an die, die in deinen von dir mitinitiierten Organisationen mitwirken. Und ich hoffe, dass wir das bald fortsetzen können und dass wir dann nicht mehr in so einem ganz großen Krisen- und Kriegszustand sind. Wird auf jeden Fall noch weiterhin viel zu tun geben. Vielen Dank, lieber Gerald.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.